Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns das Evangelium aus Matthäus im 9. Kapitel bis zum 10. Kapitel, Vers 10. Und ich bitte Sie, dass Sie dazu sich erheben. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und er rief seine 12 Jünger zu sich, gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten, alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht 2 Hemden, keine Schuhe und auch kein Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Herr, unser Gott, so bitten wir dich an diesem Vormittag, öffne uns dein Wort. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Gib, dass wir Orientierung finden, dass wir Kraft und Mut dadurch bekommen und zum Segen werden für uns und unsere Nächsten. Amen. Bitte, nehmt Platz. Wie wohltuend ist es, dass es da Menschen gibt, die einen tieferen Blick haben. Wie wohltuend ist es, dass es Menschen gibt, die einen tieferen Blick auf dich und auf mich haben. Wie wohltuend ist es, wenn da jemand auf meinen Straßen und Plätzen da draußen oder auch hier drin in meinem eigenen Leben sich Zeit nimmt für mich, mir zusieht, hinschaut und hört, mich fragt, was ich brauche, und es schließlich selbst schon vielleicht sogar weiß und ich dann beschenkt werde von dieser Person mit Zeit, einem guten Wort, einem Segen, einer kleinen Überraschung vielleicht, einer unerwarteten Geste, Aufmunterung, Heilung, Gemeinschaft. Matthäus, der Evangelist, zeichnet uns ein solches Bild von Jesus, der in seiner ganz eigenen Art und Weise da draußen unterwegs ist, auf den Plätzen und Straßen der Dörfer Israels. Dort ist er unterwegs mit einem tieferen Blick, für einen tieferen Blick für die Menschen, die ihn umgeben. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich, heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Nimmst du wahr, wie es da draußen auf der Straße zugeht? Nimmst du das wahr, Was da die ältere Dame um die Ecke beschäftigt, die nebenan wohnt, oder die junge Familie auf der gegenüberliegenden Straßenseite? Jesus in unserer Geschichte sieht hin. Er wartet nicht darauf, dass die Menschen zu ihm kommen. Er geht zu ihnen, wie in der Geschichte von Zachäus, wo er sich einfach mal so nett selbst da einlädt. Er geht zu ihnen, setzt sich hin und bleibt dann da auch erst einmal, sucht sie an den Orten auf, an denen sich ihr Leben abspielt. Auf den Straßen, auf den Plätzen, im Vorgarten, am Gartenzaun, vielleicht an der Supermarktkasse, beim Elternabend in der Schule, beim Seniorennachmittag, bei Besuchen in Krankenhäusern oder an Gemeinschaftsorten, wie in unserer Geschichte in der Synagoge, in der man zusammenkam und diskutierte über Alltagsfragen, und auch heute an den Orten, wo wir die ganz normalen Situationen und Fragen des Alltags diskutieren. Schon lange nicht mehr in Synagogen, vielleicht bei Familienfeiern, am Tisch, am Abend da oder bei einem Gespräch mit dem Postboten, den Briefträgern an der Haustür. Er nennt es, was er da verkündet, das Reich Gottes. Da kommt etwas auf dich zu. Da kommt etwas, und Jesus erzählt davon, wie Leben gelingen kann, in Angesicht dessen, dass da dieses Reich Gottes kommt. Gottes Gegenwart, die schon hier anbricht und das Leben eben verändert, wenn wir darauf vertrauen und uns anrühren lassen, im Herzen treffen lassen von dieser Gnade, von der der Wochenspruch spricht, von dieser Gnade im Messias, im Christus Jesus. Und dann nimmt sich Jesus der Gekrümmten, der Besessenen, der Blinden, der Lahmen an, also kurz all derer an, die mit ihrem Leben selbst nicht klarkommen, die an den Rand geraten sind, die das Gleichgewicht verloren haben in ihrem Geist, in ihrer Seele, in ihrem Körper. Wir könnten auch sagen, er nimmt sich meiner an und deiner an in der Gekrümmtheit, wo ich lahme, wo du blind geworden bist, wo wir miteinander, jeder und jede für sich, aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Mal nach rechts, mal nach links, mal nach vorn und eher bedrohlich auch nach hinten kippen. Da, wo wir hilflos sind, ohnmächtig, schwermütig, so niedergeschlagen oder auch einfach schuldig und uns schämen und wegdrücken. Und das Schönste an allem, Jesus sieht die Menschen an, die ihm begegnen, und lässt sich bewegen davon. Das sind immer so kleine Stellen im Evangelium, die ich ganz bewundernswert finde, wenn es heißt, und es jammerte ihn. Das ist so eine schöne lutherische Ausdrucksform. Es jammerte ihn. Ach, da ist Empathie in diesem Messias. Da ist Mitgefühl in diesem Christus, dem hohen, großen Gottessohn, der fühlt mit. Dem hohen, großen Gottessohn, der das merkt, dem die Tränen kommen. Es jammerte ihn. Wortwörtlich übersetzt heißt es, es überfällt ihn ein Jammern. Es ergreift ihn auf einmal. Und er fühlt das mit, weil da orientierungslose, isolierte, in sich verkrümmte Menschen dastehen, wie Schafe ohne einen Hirten. Ein Bild für Menschen ohne Gott, Schaf und Hirte. Mensch und Gott. In der Theologie nennt man das eine Proportionsanalogie, müsse ich nicht merken. Das Verhältnis von uns zu Gott ist wie das Verhältnis zu Vater und Kind oder zu Schaf und Hirte, beziehungsweise Hirte und Schaf. Das ist so eine Stelle, wo es Jesus jammert und er tief bewegt ist. Da gibt es Menschen, die meinen, dass sie gottlos sind, dass sie noch nie etwas mit diesem Gott zu tun hatten, dass sie so isoliert sind und dabei den Gedanken an diesem einen Schöpfer, der sie in dieses Leben gesetzt hat, ganz und gar vergessen haben. Vielleicht auch Vorbilder fehlten, die ihnen von diesem Schöpfer erzählt haben, Beispiele nie vorhanden waren, Menschen, denen nie das Wort der Bibel begegnete, oder Menschen, die einfach abgestumpft und unbewegt die Botschaft des Evangeliums längst wieder vergessen haben, wo es nie auf fruchtbaren Boden fiel. Und es jammert Jesus, diese Menschen zu sehen. Es jammert ihn, weil da etwas nicht zusammenpasst und nicht zusammenkommt, was doch zusammengehört. Vater, und Kinder, Gott und Mensch, Hirte und Schaf. Nun, unser Predigtext sagt nicht, warum die Menschen dort sind wie Hirten, wie Schafe ohne Hirten, wie es dazu gekommen ist, warum sie so leben. Es heißt nur, dass Jesus Mitleid befällt und es ihm weh tut, das zu sehen. Die Ohnmacht der Menschen, die Kraftlosigkeiten, die unheilen Perspektive des Geistes, die vergifteten Situationen, die Situation, wo wir in unseren Lebensgeschichten uns einfach verfahren haben, manchmal so tief in Situationen hineingekommen sind, wo Streit gar nicht mehr auf den Ursprung zurückzuführen ist, warum da etwas ausgebrochen ist, wo Schuldzuweisungen immer größer werden und der Stolz und die Eitelkeit des Herzens Ausmaße angenommen haben, dass das eigene Herz erdrückt wird, wo Traurigkeit die Seele befällt, Schwermut. Die Straßen und Plätze waren voll davon und sind es auch heute, hier und jetzt. Nicht irgendwo, sondern auch in unserer Stadt, in deiner und in meiner Nachbarschaft. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jetzt haben wir einen Schwenk der Kamera und sehen auf einmal, dass neben diesem Jesus, den es jammert, in dieser Situation, wenn er sich unsere Welt anschaut, unsere Welt hier in Niesky anschaut, dein Herz und mein Herz ansieht, dass da auf einmal noch neben ihm andere stehen. Vielleicht stehst du ja auch dabei. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht. Er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht. Worüber? Über die unreinen Geister, dass sie die austreiben und heilten Krankheiten und Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese. Jetzt will ich das nicht wissen, wie die sind. Es gibt unterschiedliche Listen. Aber vielleicht können wir unsere Namen dazufügen. Vielleicht bist du ja einer von diesen, die damit berufen sind. Ich bin mir sicher. Die Namen aber dieser 12 Apostel sind diese. Die Namen der Apostel sind diese. Sie gucken mich an wie Autos. Diese, das sind die Namen der Apostel. 12 ist eine symbolische Zahl. Es repräsentiert die 12 Stämme Israels. Und das Wunderbare ist, dass Christinnen und Christen vor uns, die großen Väter der Altvorderen, es nie so genau genommen haben mit den 12er-Listen. Da gibt es verschiedenste im Neuen Testament. Hätte man da wirklich akribisch drauf geachtet, wirklich zu dokumentieren, wer die ersten 12 waren, hätte man eine Liste genommen. Diese 12er-Zahl variiert immer wieder. Warum? Weil es ein Bild ist. Die 12. Das vollkommene Volk. Die Liste der Apostel ist diese. Und Jesus sendet sie hinaus. Nicht irgendwohin, das ist wichtig. Nicht irgendwohin, sondern zunächst erst einmal nur in die eigene Gegenwart. In die eigene Nachbarschaft. Man hat lange darüber nachgedacht, warum sollte Jesus erst einmal nur die Israeliten meinen und die Samariter extra erwähnen, nicht dorthin zu gehen. Das sind die übernächsten Nachbarn. Nein, bleib erstmal bei dir, bleib erstmal in deiner engeren Nachbarschaft. Geh doch nicht gleich in die große Ferne, zu den Heiden, wie es da heißt. Geh nicht zu den Samaritern, die 2, 3 Straßen weiterlaufen, sondern du bist hier als Apostel, als Apostelin. Bleib bei dir und in deiner Nachbarschaft. Fang bei dir in deinem Leben an mit Heilung, mit Versöhnung, mit dem Abwerfen von unreinen Geistern, Trauergeistern, die Dinge, die dich so runterziehen, die dein Leben so kaputt machen, die die Kraft und die Möglichkeiten rauben. Du hast Macht bekommen. Macht bekommen. Über all das. Das hört sich jetzt erstmal sehr viel an. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was am Anfang überfordert, diese Mission da herauszugehen und Autorität zu haben, Heilung zu vollbringen, kranke Herzen anzusprechen, Tote aufzuerwecken. Aber tatsächlich wissen wir doch längst, wie tot manche Menschen auch in ihrem eigenen Herzen sind und wie abgestumpft schon manche lange das Leben verloren haben, keine Freude mehr empfinden. Du hast Macht in deinem eigenen Leben, du hast Macht in dem Leben der Menschen auch, die dich umgeben. Und dann hast du die Möglichkeiten, gute Worte, Segen nennen wir das, in ihr Leben hineinzutragen. Segnet einander in dieser Autorität Jesu Christi. Seid Erntehelfer, gleich da bei euch im Vorgarten, da vor Ort. Segnet die Menschen um euch drumherum. Wer Kinder hat, der soll sie segnen. Wer einen Ehepartner, eine Ehepartnerin hat, segne sie. Wer Großmutter oder Großvater geworden ist, segne seine Enkel. Wer in irgendeinem Betrieb mit Arbeitskollegen zusammen ist, segnet sie. Geht in eure Vorgärten, in eure Vorzimmer, segnet die Menschen, die dort vorhanden sind. Im Namen Jesu Christi, mit seiner Macht und Autorität. Die Ernte ist groß. Die Ernte ist wirklich groß. Aber der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und das heißt nicht, dass andere jetzt kommen sollen und das für mich machen sollen. Das könnte man ja so verstehen. Bitte doch jemanden, der für meine Kinder betet. Bitte schick mal jemanden, der das regelt mit den Nachbarn. Nein, du Herr, sende diesen Gedanken in mein Herz. Mach mich zu einem Arbeiter in deiner Ernte, für die Menschen, die um mich drumherum leben. Dass ich diesen wohlwollenden Blick für andere finde, wie ich ihn am Anfang beschrieben habe. Dass ich an der Gesundung, an dem Heil meiner Mitmenschen interessiert bin. Dass ich hinschaue, dass ich hinhöre auf den Straßen und Plätzen in meiner Gegenwart. Dazu haben wir Autorität. Dazu haben wir Macht. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.